ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Sollen wir dann loslegen?
Ja.
Yes, dann tun wir das. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben ja jetzt, also zum Zeitpunkt, als wenn diese Folge ausgestrahlt, haben wir jedenfalls schon ein neues Jahrzehnt.
Oh, hey.
Ich weiß nicht, ob wer mein Klugscheißen dazu noch hören will, aber tatsächlich ist das so. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen nochmal so eine etwas entspannte Folge. Die erste Folge im letzten Jahr, da hatten wir euch was über unsere Lieblingsfilme erzählt. Und in diesem Jahr haben wir uns gedacht, erzählen wir was über Filme, die einem Dinge über das Erzählen beibringen können.
Ja, wobei die Schnittmenge der Filme, die wir in der letzten Folge besprochen haben, die wir diese Folge besprochen haben, ist, glaube ich, 99%.
Genau, dann 90. Haben wir sehr schnell festgestellt, dass unsere Lieblingsfilme eigentlich die sind, die uns was über das Erzählen beigebracht haben, was vielleicht ein großer Zusammenhang sein könnte. Aber trotzdem, also selbst wenn ihr die Folge letztes Jahr gehört habt und euch noch daran erinnert, falls ja, herzlichen Glückwunsch, ich erinnere mich kaum noch. Ich weiß, dass wir die Folge gemacht haben, aber was interessiert mich mein Geschwätz von letztem Jahr? Bin ich trotzdem davon überzeugt, dass wir in dieser Folge was anderes erzählen, nämlich nicht einfach nur, dass wir diese Filme mögen und vielleicht ein bisschen, warum wir sie mögen, sondern wir sind uns selber darüber bewusst geworden, quasi im Brainstorming-Prozess für diese Folge, was ja auch so ein bisschen das Schöne am Podcasten ist, dass man nochmal anders über Dinge nachdenken muss, um sie anderen Menschen vermitteln zu können.
Oh ja.
Dass wir tatsächlich hauptsächlich Filme mögen, die uns irgendwas deutlich gemacht haben oder vielleicht sogar beigebracht haben, was wir dann für unser eigenes Storytelling oder so für unser eigenes Handwerk quasi benutzen konnten. Zumindest war das für mich eine neue Erkenntnis, dass ich halt vor allen Dingen Filme mag, die das tatsächlich getan haben. Und ich denke schon, dass das bei mir auch ein kausaler Zusammenhang sein könnte.
Auf jeden Fall.
Von daher haben wir uns mal so ein paar Themen einfach, also Themenschwerpunkte überlegt. Da gibt's bestimmt noch mehr, die man zu den einzelnen Filmen erzählen kann. Aber wir beschränken uns heute einfach mal so eine lockere Unterhaltung über Filme und was sie einem übers Schreiben beibringen können, beziehungsweise übers Erzählen an sich. Es geht ja nicht immer nur um Bücher schreiben, aber
genau.
Wie auch immer. Soll ich dann mal loslegen?
Ich sehe,
wir haben Moulin Rouge tatsächlich als erstes auf unserer Liste.
Ja, ich habe auch die Reihenfolge von der letzten Episode übernommen. Und mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, den ich auch zu Moulin Rouge noch beisteuern kann. Also,
ja, also ich habe letztes Jahr mit Sicherheit erzählt, warum, dass ich Moulin Rouge mag. Und das ist natürlich so eine Sache. Ich verstehe Leute, die diesen Film nicht mögen. Ich verstehe auch, was sie an diesem Film nicht mögen. Das ist ja immer auch so eine Geschichte, da haben wir ja drüber gesprochen, als wir die 1-Sterne-Reviews zu unseren Lieblingsbüchern gelesen haben. Die meisten Kritikpunkte kann ich total nachvollziehen. Die stören mich aber einfach nicht. Das ist halt immer so mit der Rezeption von Film, Musik, Büchern, was auch immer. Was ich finde, was Moulin Rouge halt hervorragend macht und was man sich halt als Geschichtenerzähler durchaus mal dezidiert angucken könnte, ist, Moulin Rouge hat keinen einzigen Plotpunkt oder auch kein einziges Stilelement, keinen einzigen Song, der tatsächlich neu für Moulin Rouge ist. Also Moulin Rouge ist eine Adaption von La Bohème, Operette. Ich glaube, es ist eine Operette oder eine Oper? Ich glaube, es ist eine
Operette.
Wobei
ich eher sagen würde, dass es eine Fanfiction zu La Bohème ist.
Ja, es ist gut, okay. Sagen wir so, es ist ein Reimagining, wie man das ja heute so schön sagt.
Genau.
Von einer Operette, die, glaube ich, an sich schon irgendwie eine Fanfiction von irgendwas anderem war.
Genau.
Da merkt man jetzt, ich habe mich nicht gut genug vorbereitet. Aber
die Adaption zur Fanfic, zur Neuauflage, zur Fanfic, zur Reimagining, zum Dings. Das Ding ist so oft durchgekaut und wieder ausgespuckt worden.
Genau. Also die grundlegende Story ist schon eine Adaption von irgendwas, was es schon mal gab. Dann haben wir die Sets und Kostüme, die halt eine Adaption von Belle Époque, ja, mehr oder weniger Zeichnungen, Bildern, Werbeanzeigen und so ein bisschen, ist so ein bisschen Zirkus mit drin, ja, aber ne, auch da, man hat sich relativ wenig wirklich ausgedacht. Die meisten, also wenn man sich das Making-of von Moulin Rouge anguckt, die meisten Sachen, die sich die Kostüme und Set-Designer ausgedacht haben, basieren halt tatsächlich auf diesen Belle Époque Kupferstichen, Zeichnungen, vor allen Dingen Toulouse-Lautrec-Zeichnungen oder halt auf diesen Werbebildchen, die es in der Belle Époque ja sehr oft gab. Mhm. Der Elefant ist nicht ausgedacht. Das Moulin Rouge an sich ist natürlich nicht ausgedacht. Aber auch die Leute, also die Charaktere, die in der Geschichte vorkommen, sind halt entweder die Charaktere aus La Bohème oder die Charaktere, die es tatsächlich im Moulin Rouge zu der Zeit gab, von denen man weiß, dass es sie gab, oder schon aus beidem.
Genau.
Und es wurde halt tatsächlich außerdem noch die Entscheidung getroffen, keinen eigenen Song für dieses Musical zu schreiben, sondern das sind halt Adaptionen von Songs, die es halt in der Moderne gibt. Und all dieses hat man in einen Topf geschmissen und hat daraus was gemacht, was tatsächlich die meisten Leute überrascht hat.
Und es ist vor allem, es ist überhaupt nicht originell, aber es ist trotzdem super originell, weil die Art und Weise, wie es zusammengestellt ist, die Philosophie, die irgendwie dahinter liegt und dieses klare Bekenntnis dazu, derivativ zu sein, dazu führt, dass es doch irgendwie absolut kein Derivat ist. Sondern wenn du Moulin Rouge guckst, dann weißt du, du guckst Moulin Rouge. Und das ist was ganz, ganz Eigenes geworden. Obwohl da im Grunde keine einzige originelle Idee drin steckt, außer wie man das alles jetzt zusammenwürfelt.
Genau.
Das finde ich großartig.
Das ist auf jeden Fall großartig. Und wie gesagt, was einem das halt, ne, wir haben ja schon öfters über Originalität, das ist ein Mythos und bla gesprochen, aber ich finde, an diesem Punkt kann man das halt wirklich mal illustriert sehen. Der Geniestreich, der dahinter steht, ist nicht, sich diese ganzen Sachen ausgedacht zu haben. Der Geniestreich dahinter ist, diese Sachen so kombiniert zu haben, dass was tatsächlich überraschend ist und halt frisches und in dem Sinne Neues daraus entsteht.
Ja, das ist einfach das Konzept. Und es ist ja auch so, dass Moulin Rouge dahingehend nicht derivativ ist, dass dieser Film einfach etwas Eigenes ist. Und dieser Film ist, was er ist. Und es gab ja irgendwie die Kritik, die modernen Songs, die passen nicht dazu und das ist irgendwie alles zu schnell und das ist irgendwie der Zeit, in der das spielt, nicht angemessen und so. Und es wurde halt, die Macher haben halt einfach gesagt, scheiß drauf, dieser Film ist was Eigenes. Der spielt nicht wirklich in dieser Zeit, auch wenn er ein bisschen in dieser Zeit spielt. Und wir haben diese Lieder und ich meine, es ist ja auch noch ein Musical-Film, wo man sich denkt, wieso kennen die alle den Text und wer hat das mit denen geprobt und so. Also das ist sowieso schon mal ein ziemliches Level an Unrealismus. Aber dieser Film hat einfach beschlossen, so will ich sein, so will ich aussehen und so ist er dann halt auch einfach. So ganz, ganz schamlos und ohne sich dafür entschuldigen zu wollen.
Ja, und ich meine, im Zweifelsfall ne, sorgt es halt dafür, dass einige Leute den total toll finden und einige Leute den absolut nicht sehen können, wo ich mir dann denke, ja, aber
das ist ja bei allem so.
Das ist bei allem so und ich glaube, dass es halt, also wenn du das verhindern willst, dann wirst du im Zweifelsfall eher Gefahr laufen, irgendwas Graues Nichtsagendes zu produzieren.
Genau.
Weil du halt niemanden irgendwie, ne, weil du halt niemanden aufregen willst. Das ist halt irgendwie dann so das künstlerische Äquivalent, so du hast halt irgendwie ein ungetoastetes Toastbrot fabriziert.
Mhm.
Da regt sich niemand drüber auf.
Ja, niemand sagt, das ist nicht genug. Niemand sagt, das ist mir zu verbrannt oder ich mag das nicht so knusprig. Und es schmeckt trotzdem irgendwie kaum einem.
Also wie gesagt, man kann halt irgendwie die Baz Luhrmann-Ästhetik halt nicht mögen. Das ist völlig in Ordnung.
Mhm.
Aber also gerade in diesem Film, ich bin nicht so ein großer Fan von dem Romeo und Julia, den er gemacht hat, wobei ich auch da akzeptiere, dass das halt die Ästhetik ist, die er hat.
Mhm.
Und die Ästhetik, die er durchsetzt, bei Great Gatsby zum Beispiel, finde ich, passt es besser.
Mhm.
bei Romeo und Julia war ich nicht ganz so davon überzeugt, auch wenn ich den Ansatz verstehe, dass halt zu so einer Soap-Opera zu, weil, ne, also es ist schon irgendwo naheliegend. der Film hat mich emotional nicht so mitgenommen, aber bei Moulin Rouge ist es halt einfach so, es nimmt halt so, ne, um jetzt mal so Disney zu zitieren, so A Tale as Old as Time. Ne? Du hast halt,
ja.
Du hast halt die von Anfang an irgendwie unmögliche und am Ende halt irgendwie tragisch unmögliche Liebe zwischen zwei Menschen, die eigentlich nicht zusammen sein sollen. Das ist halt so eine Geschichte, die kannst du 95.000 Mal erzählen. Und wenn du es gut machst und wenn du tatsächlich dazu stehst, wie du das machen willst und dass das die Vision ist, die du haben möchtest, dann wird das trotzdem funktionieren, weil es gibt keine neuen Ideen. An irgendeinem Punkt ist deine Idee immer schon mal was, das schon mal da war. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm.
Genau. Wichtig ist halt, dass man sich dessen bewusst ist, dass man dazu steht und dass man einfach mit dem arbeitet, was man hat, ohne sich irgendwie zu denken, so, das muss aber jetzt irgendwie originell sein. Nein, das muss die Story sein, die es sein will. Und es ist in Ordnung. Scheiß drauf. Mach einfach. Und steh dazu, weil dann hast du zumindest, da bist du dahingehend, bist du authentisch. Und ja.
Ja, und ich meine, wir haben in einem anderen Zusammenhang, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Aber was man natürlich auch metamäßig aus so einem Ansatz quasi mitnehmen kann, ist, dass es im Zweifelsfall immer, also zumindest ist es für mich immer wichtig, im Zweifelsfall das zu machen, was ich machen wollte. Also im Zweifelsfall das zu erzählen, was ich erzählen wollte.
Ja.
Und dann kann das passieren, dass das anderen Leuten nicht gefällt. Oder dass es vielleicht auch weniger Leuten gefällt, als du gehofft hattest. Oder dass es halt irgendwie den Leuten weniger gefällt, als du gehofft hattest. Es gibt ja nicht immer nur hell und dunkel, ne? Aber so. Und die Reaktion ist vielleicht irgendwie eher so ein bisschen bäh. Aber natürlich ist es vielleicht enttäuschend, aber auf der anderen Seite, wenn ich tatsächlich erzählt habe, was ich erzählen wollte, dann kann ich damit trotzdem leben, weil dann ist es so, ja, okay, ich wollte das halt so erzählen, du hättest das gerne anders erzählt gehabt oder du hättest es anders erzählt, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn ich halt versuche, sowas zu antizipieren und ich weiß nicht, ich habe halt manchmal so ein bisschen das Gefühl, Leute versuchen schon zu antizipieren, was halt so die schlimmstmögliche Leserreaktion sein könnte und dann halt irgendwas zu konstruieren, was bloß niemandem irgendwie negativ auffällt oder was halt bloß irgendwie alle Genre oder Zielgruppenerwartungen, die man vielleicht haben könnte, weil sie so Checkbox-mäßig erfüllt.
Ja. Und Leute versuchen das zu machen, weil sie sich Erfolg wünschen, aber Erfolg wird dadurch nicht wahrscheinlicher, glaube ich.
Nee, also Erfolg ist halt tatsächlich was, das du nicht beeinflussen kannst. Es gibt halt genug Werke, in welcher Form auch immer, die halt alle Genre-Konventionen, Checkboxen halt irgendwie einmal ticken. Mhm. Und gerade deswegen finden die Leute das super, weil sie genau bekommen haben, was sie erwartet haben. Mhm. Es gibt aber auch genauso viele Werke, die halt gerade deswegen durchfallen. Mhm. Weil die Leute das halt, weil halt die Reaktionen sind, ja, das ist halt nur dasselbe, was XY schon mal besser gemacht hat. Genauso gibt es halt Werke, die halt irgendwie gegen den Strom sind und sämtliche Konventionen brechen und trotzdem tierisch erfolgreich sind, weil die Leute das irgendwie für frisch und neu und aufregend halten. Und es gibt halt genauso Werke, die halt alle Konventionen brechen und die halt durchfallen, weil die Leute sagen, ja, nee, das ist aber nicht das, was ich wollte.
Genau. Das wurde zur falschen Mondphase veröffentlicht.
Ja, also es ist halt immer so eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren und Glück ist definitiv einer der größten, auch wenn das frustrierend ist.
Ja.
Ich verstehe, dass das frustrierend ist, aber es ist halt nun mal leider so. Das genau. ist halt kein, es gibt halt keinen sicheren Weg, irgendwie eine Geschichte so zu schreiben und so zu erzählen, dass sie jedem gefällt. Und je mehr du es versuchst, desto langweiliger wird deine Geschichte, bin ich davon überzeugt, weil Leute sind halt sehr unterschiedlich. Die einen, ne, die, mein Lieblingsbuch ist eine Ein-Sterne-Bewertung für jemand anderen.
Mhm.
Und wenn du jetzt ein Buch zu schreiben versuchtest, das uns beiden gefällt, also dem Typen, der mein Lieblingsbuch mit einem Stern bewertet hat und mein, also meinen Geschmack zu bedienen, wie soll das funktionieren?
Yep.
Wie kann das funktionieren? Es kann nicht funktionieren. Und wie gesagt, deswegen, wie gesagt, ist Moulin Rouge für mich ein großartiges Beispiel dazu, wie man einfach unfassbar auf die Fresse irgendwas macht, das vielen Leuten einfach nicht gefällt, aber deswegen gerade großartig ist, finde ich persönlich.
Ja. Genau.
Außerdem ist es bunt und es hat sehr viele catchy Songs. Das muss man ja jetzt einfach auch mal sagen. Die Songauswahl und die Medleys und auch die Sangesleistung der Schauspieler in Moulin Rouge ist tatsächlich Musical angemessen. Da gab es schon Schauspieler, Schlimme. Die sehr viel schlechter singen konnten. Ich, ne, möchte nicht, ich möchte nicht schon wieder von Chicago anfangen. Aber anyway,
nächster Punkt. Der nächste, jetzt bin ich dran, der weiße Hai. Da habe ich, weiß ich gar nicht mehr, was habe ich da beim letzten Mal alles abgeschwärmt über die, oh, was im Hintergrund passiert und die Kameraführung und ist, ach, wunderschön. Könnt ihr euch ja in der anderen Folge dann nochmal anhören. Diesmal möchte ich über der weiße Hai reden, weil ich meine, du hattest jetzt das Thema Adaption so ein bisschen mit Hunger Games noch genommen, aber meine drei Lieblingsfilme sind halt einfach alle Adaptionen. Ich kann da jetzt auch nicht wirklich viel für, aber deshalb wollte ich das Thema auch noch kurz mit reingeben, weil, also so ganz am Rande, weil das Buch zu Der weiße Hai ist grottig. Das ist furchtbar. Das ist, also das Pacing, furchtbar. Und das Buch hat halt im Grunde, ich meine, ich weiß nicht, wie viel das Buch, der Film tatsächlich vom Buch genommen hat, weil ich habe das Buch nicht überstanden, aber es hat rausgenommen, was gut daran war und es durch andere gute Dinge verbunden. Und das, ich finde, das ist das Beste, was eine Adaption machen kann. Was mir der weiße Hai sonst noch so übers Erzählen beigebracht hat, ist halt eben diese Dinge im Hintergrund. Weil wenn man im weißen Hai so einen Shot hat und du hast im Vordergrund hast du die beiden Charaktere, um die es geht und die unterhalten sich, aber im Hintergrund siehst du halt noch, wie dann irgendwie Sachen in ein Boot gepackt werden und Wasser in ein Boot gepackt wird und weißt, warum das alles passiert und wirst halt über Dinge informiert, die so im Hintergrund laufen. Und für mich war das, es war jetzt nicht wirklich so ein Aha-Moment für mich, aber das war so ein so, ah ja, stimmt, das mache ich ja auch. Weil ich halt die so mich bemühe oder ich muss es tun, weil sonst funktioniert das bei mir mit dem Formulieren nicht, dass ich halt die Umgebung recht stark einbeziehe in so Nebensätze, so, die so quasi so ein bisschen Hintergrund sind. Ja, und halt beschreibe, was der Charakter jetzt tut. Und es ist nicht mega wichtig, was er tut, aber es etabliert halt die Umgebung und sagt was darüber aus, wie sich dieser Charakter fühlt und was er will und so. Und das ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool, um einfach so Phasen, in denen nicht viel passiert, da dann doch ein bisschen was passieren zu lassen. Und Dinge einfach anzudeuten, die auszusprechen irgendwie zu zaunpfahlig wären oder es ist halt eleganter, das so im Hintergrund so ein bisschen einzuweben. Und was auch im Weißen Hai sehr schön ist, ist halt Improvisation, weil viele, also dieses, dass der weiße Hai taucht auf und der Hauptcharakter sieht ihn irgendwie, ist schockiert, geht ins Boot, in die Bootshütte rein und sagt, wir werden ein größeres Boot brauchen. Das ist improvisiert. Und die ganze Story von dem Captain ist auch improvisiert. Und das ist halt, es gibt halt Grenzen dazu, wie viele lustige Sachen und coole Sachen und so man sich so als einzelne Person bewusst mit Absicht ausdenken kann. Ne? Da gibt es sehr viel, aber es gibt Grenzen. Und Improvisation verstehe ich da in dem Sinne, dass ich gucke halt, wenn ich so rumlaufe, gucke ich, wie Dinge tatsächlich passieren. Und was es irgendwie für ja, noch so Kleinigkeiten sind. Wie verhält sich so eine Katze? Und wie ist es irgendwie, ich sammle die Wäsche in meinen Wäschekorb und dann trage ich die aus meinem Zimmer raus und dabei fallen 5 Sachen runter und die muss ich dann wieder einsammeln und da. Und darüber kann ich halt so ein bisschen erzählen, was in meinem Wäschekorb ist, was wieder Rückschlüsse darüber zulässt, was für ein Verhältnis ich zu der Person habe, die nachher meine Wäsche waschen und aufhängen und falten wird und so. Und das ist aber halt aus dieser, ja, dass es nicht so streamlinig ist, erzählt, sondern so mit Komplikationen erzählt, die dann halt aber auch wieder, ja, es ist im Grunde auch so ein bisschen Hintergrund, Ereignisse. Ja, aber das ist improvisiert und um Gespräche aufzulockern, ist es, wenn mir schon mal ein Wort nicht einfällt. Oder ich irgendwie, ein Charakter wollte noch was sagen und ich habe wieder vergessen, was das war, dann nehme ich das halt mit in die Story rein. So. Ja, und dass der Charakter dann halt nicht auf das Wort draufkommt. Oder ihm die Frage nicht mehr einfällt. Oder er sich verspricht. Oder sowas. Weil er irgendwie, oder Sachen falsch versteht. Oder was falsch in Erinnerung hat. Und da könnte ich dann natürlich hingehen und das ändern, weil das passiert, weil ich mich verspreche, weil ich was falsch in Erinnerung habe und sowas. Das könnte ich dann natürlich rausnehmen, aber ich lasse es in den allermeisten Fällen drin und lasse das dann vom anderen Charakter korrigieren, weil ich mir denke, wenn ich das vergessen habe, wenn ich da nicht drauf gekommen bin, wenn mir das irgendwie schwergefallen ist, dann ist das realistisch, dass es dem Charakter vielleicht genauso geht. Und ja, das ist halt im Grunde improvisiert durch meine eigenen Fehlfeuerungen im Gehirn, meine Hirnfürze. und ja, das macht so eine Geschichte auch noch irgendwie viel lebendiger. Weil ich meine, in der Weiße Hai passiert ja nicht so wirklich viel. Da ist dieser Hai, der frisst ein paar Leute und dann versuchen sie den Hai zu erwischen und zu töten und das schaffen sie und das ist im Grunde der Plot. Aber es passieren so viele Dinge, weil halt gezeigt wird, wie diese Charaktere darauf reagieren, wie die damit umgehen. Und es ist ein sehr lebendiger Film und ein sehr schöner Film. Und ja, Nebencharaktere und Impro wären so zwei Dinge, die der einem beibringen kann.
Ja, also ich mache das teilweise auch, wenn ich das Gefühl habe, ne, da hatten wir, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, wenn du so unterschwellig das Gefühl hast, jetzt wäre halt so ein guter Punkt in der Story, ne, so auch so im Spannungsaufbau oder überhaupt so im Flow der Geschichte, wo sich mal zwei Charaktere unterhalten sollten. Das wäre jetzt halt einfach mal so ein Punkt. Mhm. Ne, also wenn man halt so ein bisschen mit Action hantiert, dann ist es ja auch immer so ein bisschen Aktion, Reaktion. Ne? Mhm. Und da wäre jetzt halt so ein guter Punkt, wo man so ein bisschen Reaktion haben kann, wo sich mal zwei Leute unterhalten, wo man gerade mal so einen Punkt in der Story hat, wo man so ein bisschen durchatmen kann. So. Manchmal habe ich aber keine Ahnung, worüber sich diese Leute jetzt unterhalten sollten. Ich weiß halt nur, da sollte jetzt irgendeine Art von Reflexionsszene passieren. Mhm. Und da hilft mir das mit der Improvisation halt teilweise auch. Also, ne, ich meine, das mag jetzt halt für andere Leute nicht so richtig funktionieren, aber da ich meine Character Arcs meistens pense, und oft halt erst während ich die Geschichte entwickle, darauf komme, was diese Leute eigentlich wollen und was ich eigentlich von Anfang an erzählen wollte. Mhm. Also was meine Story war, so nicht der Plot, sondern die Story, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, funktioniert das mit der Improvisation meistens relativ gut. Also zumindestens in so einem gewissen Mindset, das kann ich nicht immer. Also ne, an Tagen, wo ich nicht so richtig konzentriert bin und auch nicht so richtig wach bin quasi, kann ich wirklich nur runterschreiben, was ich mir vorher schon überlegt habe. Mhm. Aber manchmal ist es halt auch einfach so, einfach mal mit einem Satz anzufangen. Mhm. Und dann so ein Gespräch quasi improvisieren zu lassen.
So ein Yes-And.
Yes-And, genau, wie so Impro-Theater. Ne, der eine sagt halt was und der andere muss darauf reagieren. Und du gehst einfach mal davon aus, dass er darauf reagiert und nicht einfach weggeht oder so. Und daraus entwickelt sich dann halt irgendwie so ein Gespräch. Das funktioniert nicht immer. Mhm. Ne, manchmal stelle ich dann auch nachher fest, ja, okay, die Leute unterhalten sich jetzt, aber das, worüber sie sich unterhalten, ist irgendwie doof an der Stelle. Aber meistens ist es so, dass ich, also selbst wenn ich feststelle, okay, das, worüber sie sich da jetzt unterhalten, ist irgendwie doof, passt irgendwie nicht an die Stelle. Meistens ist es so, dass ich dann feststelle, aber ich könnte dieses Thema, über das sie sich da unterhalten, nehmen und für diese andere Szene benutzen, weil da würde es besser passen, dass sie sich darüber unterhalten. Also es ist halt nicht, also keine Arbeit ist je verschwendet, aber es ist halt meistens nicht verschwendete Brainpower, die da halt irgendwie reingeflossen ist, sondern normalerweise ist es so, wenn du halt so ein bisschen überlegst, wer sind diese beiden Leute, worüber könnten die sich jetzt unterhalten, hilft es halt so im Kopf so ein kleines Impro-Theater quasi. Ne? Du gibst dem einen den ersten Satz und der andere antwortet ja und. Ne? So. Mhm. Und dann geht das halt so weiter. Und manchmal ist es halt so, dass du das nicht komplett nachher brauchen kannst, manchmal ist es auch an der falschen Stelle und du musst es dann nochmal in eine andere Szene verschieben.
Aber manchmal kann man
halt auch auf so eine riesen gute Idee kommen.
Ja, und manchmal zeigt es einem auch einfach nur, was nicht funktioniert, was dir vorher nicht bewusst war. Aber wenn du weißt, was nicht funktioniert, kannst du überlegen, warum das nicht funktioniert und dann darüber darauf kommen, was funktionieren würde. Das ist manchmal viel zu oft bei mir ein Teil des Prozesses, dass ich...
Ja, Nebencharaktere halt so überhaupt, ne? Also... Nebencharaktere können dir so viel aufzeigen von Dingen, die in deiner Story noch nicht so ganz funktionieren, weil du halt plötzlich diesen Nebencharakter hast und der müsste eigentlich irgendwas tun, aber der steht halt einfach nur in der Gegend rum. Mhm. Und also im Theater haben wir gesagt, im Freeze quasi, ne, siehst halt rum wie so eine eingefrorene Statue, weil du gerade nicht angeleuchtet wirst. Und erst wenn du wieder im Licht stehst, tust du wieder irgendwas. Aber so funktionieren ja Erzählungen nicht. So funktionieren Filme nicht. Und so funktionieren auch Bücher nicht. Die Leute, die im Hintergrund sind, die frieren nicht einfach ein.
Genau, also die machen weiter.
Die machen weiter.
Und können ganz viel erzählen über das, was sie tun.
Genau, und was sie tun, ist teilweise relativ wichtig. Und deswegen ist es auch immer so, dass irgendein Nebencharakter, den ich nicht auf dem Schirm hatte, am Ende halt ziemlich wichtig für die Story ist. Das ist jedes Mal so. Ich weiß nicht, warum es mich inzwischen noch überrascht, aber es tut es immer wieder, dass ich halt denke, so eigentlich war dieser Charakter nur so eine Notiz am Rande. Aber nö. So, diese Leute setzen sich dann in der Geschichte fest und sagen dir, dass sie ganz viel zu tun haben im Hintergrund. Aha. Und dass das im Hintergrund tun total wichtig ist. Und das kann auch sehr bereichernd sein. Man sollte ein bisschen aufpassen. Ne? Manchmal kann einem sowas auch weglaufen. Und wenn man halt plötzlich irgendwie sich mit den Lebensgeschichten von 25 Nebencharakteren aufhält, dann kann einem das Pacing schon mal so ein bisschen abhanden kommen. Also man muss dem so ein bisschen Zügel anlegen, aber theoretisch finde ich so eine kleine Impro in der Hinsicht auch gar nicht mal so verkehrt. Weil es ist halt einfach bereichernd. Man muss halt so Hintergrund- und Vordergrundhandlung haben. Ansonsten ist dein Bild zu leer. Würde man jetzt in der Kunst wahrscheinlich irgendwie sagen. Ne? Du musst halt deinen Hintergrund und deinen Vordergrund
Negative Space kann auch eine Aussage beinhalten, aber. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, das auch noch zu diskutieren.
Das ist richtig.
Genau. Nächster Film?
Nächster Film. Ja, Weißer Oleander. Da hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon sehr lange und ausführlich darüber berichtet. Das ist ein Film, den irgendwie kaum einer kennt. Mhm. Und den ich auch nur aus Versehen gesehen habe, weil eine Freundin von mir wollte den unbedingt gucken und ich musste halt mit ins Kino und dann haben wir diesen Film da gesehen. Und ich fand ihn eigentlich... Es ist jetzt kein Film, den ich seitdem irgendwie 20 Mal geguckt habe, aber es ist so ein Film, der sich halt so in meinem Hirn festgesetzt hat. Das ist halt ja auch irgendwie an sich so eine Qualität. ist. Wenn du halt irgendwas nicht 20 Mal gesehen haben musst, damit es halt trotzdem einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Und was mich halt an diesem Film interessiert hat, vor allem, also unabhängig, ich glaube, letztes Jahr habe ich vor allen Dingen darüber erzählt, dass die Schauspielleistung von Michelle Pfeiffer und so halt hervorragend ist. Und das ist sie auch. Mhm. Aber was mich halt tatsächlich an diesem Film erzählerisch interessiert hat, war, wie er mit der Perspektive umgeht, die wir einnehmen. Mhm. Und wie er halt quasi so ein bisschen so ein unzuverlässiges Erzählerelement reinbringt. Einfach nur deswegen, weil am Anfang unser Point-of-View-Charakter ist die Tochter von Michelle Pfeiffer, wie auch immer ihre Rolle hieß, weiß ich nicht mehr. Weil das hat halt auch keinen großen Eindruck auf mich gemacht, wie diese Leute heißen. Aber ich weiß halt trotzdem noch, welche Beziehungen sie zueinander hatten. Unser Point-of-View-Charakter ist die Tochter von Michelle Pfeiffer und es wird halt am Anfang etabliert, dass diese Tochter ihre Mutter quasi anbetet. Also das ist halt, am Anfang ist es so, dass diese Beziehung wird halt sehr innig dargestellt und die Mutter ist halt so eine große Künstlerin und die Tochter idealisiert sie halt quasi so zur schönsten, schlauesten, talentiertesten Frau, die man überhaupt sich vorstellen kann. Mhm. Und es dauert in dem Film sehr lange. Und es dauert halt auch für den Point-of-View-Charakter. Und deswegen macht das so einen großen Eindruck, weil es halt realistisch ist, dass es auch für den Point-of-View-Charakter sehr lange dauert, bis sie feststellt, dass diese Beziehung nicht gesund ist. Mhm. Dass halt hinter diesem meine Mutter ist der tollste Mensch der Welt und das Zentrum meines Universums quasi, dass das etwas ist, das wofür ihre Mutter gesorgt hat. Also ihre Mutter hat dafür gesorgt, dass sie keine anderen Freunde hat, dass sie keinen anderen Bezugspunkt hat, dass sie halt quasi dazu erzogen wurde, ihre Mutter als das schönste, tollste, perfekteste Wesen auf dem Planeten anzubeten und als Zentrum ihrer Existenz, weil ihre Mutter eine Narzisstin ist, die halt quasi Menschen benutzt. Mhm. Und das war in dem Film halt sehr subtil, was ich gut fand, weil ich finde halt so Holzhammer, Psychopath, Ex Machina Stories finde ich halt irgendwie furchtbar. Mhm. Aber es war halt auch, die Subtilität war halt auch realistisch, weil es dauerte halt sehr lange, bis unser Point-of-View-Charakter aus dieser Konditionierung herauskam. Mhm. Das ist halt relativ schwierig zu erzählen, glaube ich. Aber es ist halt in dem Film wirklich sehr gut erzählt, dass sie halt erst sehr langsam anfängt zu zweifeln, dass ihre Mutter wirklich ihr Bestes will. Mhm. Und es sehr lange braucht, bis sie halt einsieht, dass es ihrer Mutter nicht darum geht, dass es ihrer Tochter gut geht, sondern dass ihre Mutter vor allen Dingen daran interessiert ist, dass sie die Kontrolle behält über alles. Mhm. Und nachdem halt dieser Bruch vollzogen ist, dann entwickelt sich halt irgendwie diese Dynamik sehr schnell in eine sehr andere Richtung. Und das ist auch gut erzählt. Also ne, sie sucht sich dann halt irgendwie eine Pflegefamilie von jemandem, die halt absolut nicht beeinflussbar ist, weil sie halt irgendwie ne, so eine Scheiß-drauf-Mentalität hat. Diese Pflegemutter-Tochter-Beziehung ist vielleicht auch nicht besonders gesund, aber zumindest wird es halt als besser geframed als das, was sie vorher hatte, weil alle Beteiligten wissen, worum es geht. Mhm. Aber wie gesagt, mir hat halt vor allen Dingen dieser Build-up gefallen, wie man halt tatsächlich einen unzuverlässigen Erzähler einsetzen kann, ohne dass ich mich als Zuschauer verarscht fühle. Mhm. Weil das Problem habe ich mit sehr vielen unzuverlässigen Erzählern, weil sehr viele unzuverlässige Erzähler funktionieren nachdem ich erzähle einfach nur selektiv. Mhm. Ne? Ich gebe einfach dem Leser Informationen nicht, die notwendig wären, mhm, um halt zu verstehen, was abgeht. Oder es ist halt so ein, also gerade wenn halt die Erzählperspektive selber der Psychopath oder der Narzisst oder was auch immer sich die Leute da immer ausdenken, ist es meistens relativ, also ist es mir zu unrealistisch abrupt. Diese Leute sind dann halt irgendwie alle total nett und ich meine, klar, sind die in ihrem Kopf, sind die perfekt, das ist richtig, aber ne, da ist mir das dann meistens so, ja, ne, ich erzähle das halt so und anstatt dass halt irgendwie subtil der Leser darauf gestoßen wird, dass das aber alles nicht so stimmen kann, wie unser unzuverlässiger Erzähler das halt so framed in seinem Kopf, ist das dann halt mal, also was heißt meistens, aber für mich zu oft kommt es halt so als Midpoint oder im schlimmsten Fall sogar Climax-Twist. So, Psychopath ex machina. Sie war eigentlich die ganze Zeit irgendwie ein furchtbarer Psychopath und es war alles ganz anders. Mhm. Enttäuscht mich, weil davon fühle ich mich verarscht.
Ja, es ist ja...
davon, diese Story wahrnehmen musste unter falschen Vorwand quasi. Mhm. Und dann ärgert mich das. Ich meine, andere Leute sehen das nicht so. Andere Leute finden das toll. Ist völlig in Ordnung.
Andere Leute gehen ja auch in Zaubershows und finden das total toll. Ich fühle mich da immer nur verarscht, weil ich genau weiß, dass das, was der jetzt behauptet, das passieren würde, ist genau das, was nicht passiert. Und der super Trick besteht darin, dass ich so aus meiner Perspektive raus nicht rausfinden kann, was er jetzt tatsächlich getan hat. Und deshalb soll ich jetzt überrascht über das Ergebnis sein. Und es wird ja auch sehr gerne, vor allem in Filmen wird ja, oder ist es, ja, es fällt mir vor allem aus Filmen auf und Serien, dass so unaufrichtig erzählt wird, dass so eine falsche Erwartungshaltung aufgebaut wird oder dass auch zum Teil einfach Dinge super unlogisch sind, um irgendwie noch so ein bisschen Spannung rauszuholen, indem man irgendwie halt Erwartungen erzeugt, die dann aber nicht erfüllt werden, beziehungsweise Befürchtungen erzeugt und dann, ach nee, es war ja nur ein Missverständnis oder ach nee, die hat ja nur diese eine Information gefehlt, um das irgendwie, ja, sowas geht mir auch tierisch auf den Sack. Aber wenn es gut gemacht ist.
Ja, und wie gesagt, hier fand ich es halt dadurch gut gemacht, einfach nur da, aus zwei Gründen. Zum ersten, die Wahl des Point-of-View-Charakters. Weil ein unzuverlässiger Erzähler muss für mich immer eine Motivation haben, das so zu erzählen. Oder beziehungsweise es muss für mich ersichtlich sein, warum er mir das so erzählt, ohne dass ich das Gefühl habe, dass es unaufrichtig ist oder dass es halt einfach ein Gimmick ist, das sich der Autor ausgedacht hat. Ja. Aber in dem Fall ist es so, dieses Mädel konnte das nicht anders sehen. Sie war nicht in der Lage dazu, ihre Mutter anders zu sehen. Man hatte ihr das, ne, weil ihre Mutter dafür gesorgt hatte, dass sie halt keinerlei Außenansicht hatte zunächst. Und das hat sich halt erst dann geändert, als ihre Mutter plötzlich im Knast war und sie halt irgendwie in wechselnde Pflegefamilien musste. Und da erst hat sie überhaupt die Chance gehabt, das irgendwie aus so eine Außensicht auf ihre Mutter zu entwickeln, weil vorher wurde ihr das ja quasi weggenommen, diese Möglichkeit. Und zum anderen, ne, Realismus. Es ist durchaus realistisch, dass Menschen eine Weltsicht, die sie seit Jahrzehnten mit sich rumtragen. Ich meine, gut, das Mädel war vielleicht 16, als der Film losging, aber ist egal. Ne, es ist halt eine festgefahrene Weltsicht, die wirst du nicht über Nacht umwerfen. Das ist durchaus realistisch. Es ist realistisch, dass sich das langsam und subtil aufbaut und dass es erst zum Midpoint-Twist dann quasi zum Bruch kommt. Das ist realistisch erzählt. Das ist nicht unaufrichtig erzählt, sondern das ist einfach ein realistisches Tempo. Genau, ein in dem Charakter, den du dir als Point-of-View-Charakter ausgesucht hast, begründeter Prozess, den einfach durchlaufen werden muss.
Genau, was man auch, wo ich mich bei in unserer Folge zur Nähe und Distanz sehr detailliert drüber ausgelassen habe.
Ne, also man hat halt nicht diese Glühbirnenmomente, also manchmal schon, aber ne, Nicht, wenn es halt um so große Dinge wie deine Weltsicht geht oder deine Sicht auf deine Bezugsperson oder sowas. Die wirst du nicht, nur weil du jetzt plötzlich irgendwie eine neue Information bekommen hast, wirst du die nicht von heute auf morgen umwerfen. Das ist in den meisten Fällen einfach nicht der Fall.
Es wird dich vor allem auch nicht unbedingt von heute auf morgen in einen Konflikt reinwerfen, weil man es am Anfang erst so abtut und denkt, ah, ich habe was falsch verstanden und so. Und es dauert, es braucht seine Zeit.
Genau, es ist halt so dieses, es liegt an mir oder ich habe das falsch verstanden oder das kann gar nicht sein und ne, so. Mhm. Und daher finde ich das insofern halt hervorragend, als dass es halt nicht unaufrichtig erzählt ist und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mich verarscht, sondern ich bin halt auf demselben Wissensstand quasi wie der Hauptcharakter, nur ich habe halt als Zuschauer schon sehr, also ne, als Zuschauer werden mir halt so diese vielen Dinge, die halt in der die halt so in der Peripherie passieren, werden mir halt gezeigt. Mhm. Und ich kann mir als Zuschauer darüber Gedanken machen. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt in dieser Perspektive feststecke, bin ich vielleicht als Zuschauer auch erstmal geneigt, das halt als harmlos abzutun. Mhm. Ne? Es ist halt, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, wann wir tatsächlich rausfinden, dass wie sie ihren Typen umgebracht hat. Sie kommt halt ins Gefängnis, weil sie ihren Freund umgebracht hat, der sie irgendwie verlassen wollte oder so. Und ich glaube, es ist tatsächlich sogar am Anfang so, dass der Point of View, also dass ihre Tochter der Überzeugung ist, dass das ein Unfall war. Mhm. Und dass ihre Mutter halt zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Ich meine, ihre Mutter ist natürlich der Meinung, dass sie zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Da. Aber ich meine, das wäre tatsächlich am Anfang so, dass uns das auch so präsentiert wird. Mhm. Und warum sollte man das als Zuschauer zunächst nicht mal glauben? Weil man kennt diese Leute ja noch nicht. Na, wenn das mein Charakter ist und der sagt mir, ja, nee, das war bestimmt ein Unfall und das hat sie bestimmt nicht so gemeint und bla, dann werden die meisten Leute das wahrscheinlich erstmal hinnehmen. Oder sich zumindest denken, naja, sie wird halt einen Grund haben, warum sie ihrer Mutter keinen Mord zutraut. Mhm. Und daran zu rütteln, ist halt ein gradueller Prozess und ist halt für den Spannungsaufbau durchaus geeignet, ohne dass ich das Gefühl habe, es ist halt so, haha, sie war die ganze Zeit ein Psychopath. Siehe, ich bin cleverer als du. Ja. Okay, ich höre jetzt auf, über Thriller und so zu lästern.
Aber okay.
Machen wir mal Zodiac, wo wir gerade bei Thrillern waren.
Genau, ja, Zodiac ist kein Thriller.
Nee, das stimmt.
Zodiac ist Real Crime im Grunde, wobei sie schon einige erzählerische Freiheiten genommen haben, vor allem was so die Charaktere angeht. Es ist eine Adaption im Grunde. Natürlich der realen Ereignisse, aber laut Drehbuch, also das Drehbuch basiert auf dem Buch zum Thema, dass einer der Charaktere, Comiczeichner, der so ein bisschen von diesem Fall eingenommen wird und so ein bisschen obsessiv sich dann damit beschäftigt. Das wurde adaptiert. Ich habe versucht, dieses Buch zu lesen, weil ich mir dachte so, die Adaption, die ist so unaufgeregt. Die legt so viel Wert auf Interesse anstatt auf Spannung und ist so einfach bodenständig, dass ich gehofft hatte, dass das Buch vielleicht auch so ist. Aber das fängt irgendwie so damit an, so, ja, das war das Grauenvollste, was jemals irgendwem passiert ist und es war so grauenvoll und so schrecklich und ich dachte mir so, es ist so grauenvoll, okay. Das war halt so, wie halt die meisten True-Crime-Bücher sind, die das irgendwie so sensationalisieren und auf die Spitze treiben und das Publikum so ein bisschen halt, ne, nicht denken, dass die Ereignisse, wie sie tatsächlich waren, die waren noch nicht gruselig genug. Und nicht erschreckend genug. Wir müssen da jetzt noch irgendwie total viele Superlative drauflegen und so ein bisschen Mystery-Mongering und so. Sowas geht mir tierisch auf den Sack. Und der Film Zodiac hat halt vollständig darauf verzichtet. Der hat auch vollständig darauf verzichtet, den Täter, der bis zum Ende wird nicht rausgefunden, wer das ist, aber hat vollständig darauf verzichtet, diesen Täter irgendwie zu mystifizieren und zu sagen so, das ist ja, oh, wir können den nicht fangen, deshalb muss der ein kriminelles Genie sein und der muss uns so überlegen sein und so, ne, wie die kriminellen Genies aus dieser einen Doku, die du mal gesehen hast, Ela.
Ja, ja, ja.
Sondern es wird halt gezeigt, so ja, der wird deshalb nicht gefasst, weil es gibt halt nur sehr wenig Spuren und die Polizei zu der Zeit war super schlecht vernetzt. Und wen überrascht das? Und es ist auch, die Leute sind halt auch frustriert und es geht natürlich an die Nerven, wenn du irgendwie einen Serienmörder hast, auch wenn der irgendwann untertaucht und erstmal keine Morde mehr begeht. Aber es wird halt so diese Seite gezeigt und auch natürlich ein Stück weit gezeigt, wie die Bevölkerung Angst davor hatte, vor allem als dann Drohbriefe kamen und Drohanrufe und sowas. Aber insgesamt war so der Tenor, den die Polizisten und auch der von wunderschön von Robert Downey Jr. gespielte, abgehalfterte Kriminaljournalist, die haben halt so ein bisschen auf den heruntergeguckt und sich gedacht so, ach, der will nur Aufmerksamkeit, der will nur posen, der will sich hier nur irgendwie präsentieren und darstellen und so. Und das war einfach so wunderschön zu sehen, wie die Charaktere mit dieser Sache umgehen. Und das ist natürlich, macht das diesen Film dann schon auch so ein bisschen zu einem Nischenprodukt, obwohl er halt wirklich sehr recht elitär besetzt war. Ja. Beziehungsweise halt mit bekannten Namen besetzt war, jetzt nicht mit den großen Oscar-Gewinnern, sondern Jake Gyllenhaal spielt den Comiczeichner, der ist ja schon auch so ein bisschen bekannter.
Spielt er nicht Edward Norton mit? Spielt er nicht auch Edward Norton mit?
Nein, das hast du mich beim letzten Mal auch schon gefragt. Aber okay, nein.
Das ist ein Film, den ich immer mit ihm in Verbindung bringe, ja, aus völlig verständlichen Gründen.
Nee, das ist Jake Gyllenhaal. Der sieht ihm vielleicht so in der Erinnerung vielleicht so ein bisschen ähnlich, so, aber nein, es ist nicht Edward Norton.
Und vielleicht einfach unfähig, mir Schauspieler und Charakternamen zu merken. Das kann durchaus sein.
Das kann auch sein. Ja, aber was mir jedenfalls dieser Film deutlich gemacht hat, war auch nochmal eben das, die Unterscheidung zwischen Interesse und Spannung. Weil so ein Film, wo es irgendwie darum geht, oh, und jetzt müssen wir den Täter fangen und wir müssen verhindern, dass noch andere umgebracht werden und ständig schwebt irgendwer in Lebensgefahr. Das hat natürlich auch seinen Reiz. Aber es hat halt auch seinen Reiz zu sehen, wie die Leute damit umgehen, wenn diese Ermittlungen irgendwie nicht weiterführen und wie jemand, der so zu obsessivem Verhalten neigt, dann von so einem ungelösten Fall irgendwie völlig eingenommen wird, bis tatsächlich seine Ehe daran kaputt geht und er irgendwie seine Kinder rekrutiert, um an diesem Fall zu arbeiten, obwohl er nicht mal bei der Polizei ist. Und ich denke mir, jemand, der Popcorn-Kino möchte und der so einen schnellen Thrill will, für den ist dieser Film nichts. Aber wenn ihr Bücher schreibt, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, dass ihr von einem Spannungsanstieg zum nächsten euch gehetzt fühlt und denkt, das muss. Es muss nicht. Interesse geht auch und Unaufgeregtheit. Wenn die Charaktere interessant sind, wenn die Charaktere charmant sind und lebendig sind, dann funktioniert es auch, einen Film zu machen, weil Zodiac ist auch ein sehr langer Film. Und der kommt mir aber überhaupt nicht lang vor, weil er einfach von Anfang bis Ende interessant ist. Genau.
Mhm.
Ja, deshalb einer meiner Lieblingsfilme. Hast du was dann zu sagen? Nee, du hast ihn nicht gesehen, ne?
Doch, ich habe Zodiac gesehen, aber wie man sieht, habe ich ihn nicht aufmerksam genug geguckt, weil ich immer denke, dass Edward Norton damit spielt. Ja. ich glaube, dass die Rezeption von Zodiac so ein bisschen daran gescheitert ist, dass ne, Serienkiller-Erzählungen halt so meistens hyperdramatisiert sind. Und ich glaube, dass das haben die meisten Leute einfach erwartet.
Zodiac gescheitert?
Naja, also zumindest ist es halt nicht so ein Film, an den sich halt viele Leute noch erinnern.
Ich guck mal, wie der auf IMDb bewertet ist. Zodiac.
Ne, von daher ist es halt vielleicht auch eine Geschichte darüber, was du erwartest und wie offen du dann dafür bist, wenn eine Erzählung deine Erwartungen nicht erfüllt.
Mhm. Ja. Zodiac, die Spur des Killers von 2007. 7,7 von 10 Sternen auf IMDb.
Hm.
Also das ist schon recht gut.
Ja, mir war es jetzt auch eher so um den Boxoffice-Erfolg, also
da weiß ich jetzt nichts drüber.
Gegangen. Da weiß ich jetzt auch nicht, aber es kam mir halt so vor, als wäre das halt nicht so der Mega-Blockbuster gewesen. Aber das muss ja auch nicht. Ne? Mhm. Wir haben ja eben gesprochen, das ist ja auch nicht unbedingt immer, was man möchte. Und du hast natürlich so ein bisschen das Problem, wenn halt andere Filme in deinem eine gewisse Erwartungshaltung schaffen. Das ist halt so dasselbe Problem mit den Genre-Konventionen.
Mhm.
Aber ja, ich bin durchaus auch dafür. Man kann halt irgendwie was anderes erzählen wollen, als halt alle anderen in dem Genre schon mal erzählt. Oder man kann es auf eine andere Art und Weise erzählen wollen. Ne? Das Ding. Würde ich jetzt gleich als Überleitung nehmen zu Hunger Games, wenn das
ja, für klar.
Hunger Games, also ne, ich bin ja bekennender Fan der Hunger Games Bücher, also der Original 3, das neue habe ich noch nicht gelesen, weiß ich auch nicht, ob ich das lesen will, aber ist egal. Mhm. Und habe tatsächlich aber, ne, das ist auch so eine Erwartungshaltung-Geschichte, weil mir halt sehr viele Leute erzählt haben, ja, das ist halt irgendwie Twilight nur mit Dystopia, habe ich halt gedacht so, nee, brauche ich nicht unbedingt, weil kein großer Twilight-Fan, ich weiß, da haben wir
Twilight mit Dystopia? What? Weil sich da Teenager ineinander verknallen, oder was?
Ja, genau.
Ah, oh. Ja. Naja, dann ist Alien auch ein Rip-Off, weil da ein böses Alien im Vakuum des Weltraums stürmt.
Ja, ne? Also. Mhm. Und ja. War halt irgendwie so, ne, so die Rezeption von, ich glaube, Leuten, die das Buch überhaupt nicht wahrgenommen haben. Ansonsten, das war halt nur, was das Teenager-Mädchen gut finden und alles, was Teenager-Mädchen gut finden, ist prinzipiell doof.
Ja, natürlich.
Also, und ich habe dann aber tatsächlich, als der erste Film im Fernsehen lief, haben wir den halt irgendwie angelassen, weil der halt gerade so lief. Und ich war halt relativ schockiert. Also im positiven Sinne schockiert, weil ich halt irgendwie, also zum einen, der Film macht halt, also sieht halt einfach anders aus, als ich so erwartet hatte. Mhm. So die Kostüme und Set-Entscheidungen, die da jemand getroffen hat, fand ich halt irgendwie sehr interessant.
Mhm.
Ist auch einer meiner, also ich besitze inzwischen die DVD-Box und habe halt irgendwie das weiß ich nicht, 17 Stunden Making-of-Material tatsächlich gesehen. Ich glaube, der einzige Film, bei dem ich das gemacht habe, war Herr der Ringe. Aber es ist halt tatsächlich auch immer wieder interessant, weil halt sehr viele, also auch Kostümentscheidungen fand ich sehr interessant.
Mhm.
Und ich fand es halt sehr krass, dass halt tatsächlich, es war, ja, also natürlich geht es um Teenager und es gibt eine Art Love-Triangle auch, wenn ich der Meinung bin, dass das da noch sehr viel anders geframed wird, als es irgendwie in anderen Teenager-Romances irgendwie so ist. Aber es war halt sehr viel brutaler, als ich erwartet hatte.
Mhm.
Und dann dachte ich so, vielleicht ist das doch was, das ich lesen möchte. Jetzt kann man daraus Rückschlüsse auf meinen Charakter ziehen, wie man möchte. Aber so ergab es sich jedenfalls. Und das heißt, ich habe zuerst den Film gesehen und dann erst das Buch gelesen und mag tatsächlich beide. Ich weiß, dass viele Leute das dritte Buch halt irgendwie so ein bisschen schwierig finden und die letzten Filme auch, aber ja. Kann ich nachvollziehen, finde ich aber trotzdem auch nicht schlimm. Aber was die Filme tatsächlich mir gezeigt haben, weil ich sie für sehr gute Adaptionen halte, also das sind so die Filme, von denen ich denke, dass sie eigentlich immer so mein Poster-Child sind für Filmadaptionen, die tatsächlich ihre Vorlage verstanden haben.
Mhm.
Weil ich inzwischen so ein bisschen davon abgekommen bin, halt irgendwie eine Buchadaption, also eine Filmversion eines Buches zu verteufeln, nur weil sie irgendwas anders macht. Du musst Dinge anders machen im Film. Mhm. Das lässt sich nicht ändern. Ich bin inzwischen davon ab, irgendwie so prinzipiell, nee, sie haben was anders gemacht als im Buch, das geht nicht. Das finde ich inzwischen so ein bisschen sehr prätentiös und unnötig. Aber was mich immer ärgert, ist, wenn Dinge geändert werden, von denen ich denke, dass sie darauf hindeuten, dass die Leute die Vorlage nicht verstanden haben.
Ja, oder Sachen, die geändert werden, weil man irgendeiner Konvention entsprechen will, die das Buch gebrochen hat und nicht verstanden hat, dass das gerade der Wegfall dieser Konvention das Buch gut gemacht hat.
Ja, so zum Beispiel. Und bei Hunger Games fand ich, war es halt sehr interessant, dass sie halt auf der einen Seite Dinge weggelassen haben, natürlich, weil du musst immer Sachen weglassen, auf der anderen Seite aber Sachen hinzugefügt haben, wo man jetzt natürlich irgendwie auch schon Sturm laufen könnte, so von wegen, warum muss man neue Sachen dazufügen? Aber in dem Fall fand ich das sehr clever.
Mhm.
Was sie halt weggelassen haben, ist halt, weil das Buch halt einen sehr limitierten Point of View hat. Es ist ein Ich-Erzähler.
Mhm.
Also Katniss ist ein Präsenz-Ich-Erzähler. Das heißt, es ist sehr limitiert, was uns das erzählen kann, ohne seine Perspektive zu brechen.
Mhm.
Das heißt, sehr viel Worldbuilding findet halt entweder nur in dem statt, was Katniss halt sieht und hört, oder was sie denkt, oder was sie mit anderen Leuten bespricht. Das heißt, wenn ich einen Kritikpunkt zulässig finde, dann ist es der, es gibt halt sehr viel Worldbuilding und Exposition in the Dialogue, weil nach dem ersten Buch, weil du erstmal etablieren musst, wie funktionieren diese Hunger Games überhaupt? Was sind die Regeln? Wonach muss, ne, was müssen wir jetzt tun? Was müssen wir jetzt machen? Ich fand es nicht schrecklich. Ich finde wenn man halt irgendwie Infodump in Dialogs sucht, dann gibt's schlimmere Beispiele, aber ich kann verstehen, dass Leute halt gedacht haben, so, ja, da erreicht man so ein bisschen die Nachteile von so einem ganz strengen Ich-Erzähler. Ich meine, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zu Erzählperspektiven und die Pro und Cons. Und ein Kontrapunkt von einem ganz strikten Ich-Erzähler ist definitiv halt der Scope von Information, den du halt irgendwie unterbringen musst, in der Perspektive nur eines Charakters. Du kannst halt weniger zeigen, wenn du halt wirklich nur im Kopf dieses einen Charakters steckst. Du musst halt sehr viel mehr erzählen.
Ja.
Und das machen die Filme halt zum Beispiel großartig. Die haben sehr viel von dieser Exposition quasi gekappt, um halt auch Screentime zu sparen. Und es ist unfassbar. Also, ne, das ist halt auch so ein bisschen das Pro-Argument für visuelles Erzählen natürlich. Du kannst halt sehr viel einfach Worldbuilding erzählen in einem Frame von so einem Film. Dass du natürlich in einem Buch unfassbar viele Worte brauchst. Aber ne, es gibt zum Beispiel, also ich habe so zwei Beispiele, ich glaube, die sind sogar beide im ersten Film, also wenn man jetzt nicht die ganze Reihe gucken will oder so, aber und es ist auch kein großer Spoiler. Es gibt halt im ersten Film haben sie ein paar Szenen eingefügt, die halt nicht aus Katniss-Perspektive sind. Und diese Szenen sind immer sehr kurz. Mhm. Was ich halt auch persönlich gut finde, weil es halt irgendwie die Essenz der Vorlage nicht so sehr verwässert. Wir sind halt meistens immer noch irgendwie da bei Katniss und sehen halt, was mit ihr passiert. Aber es gibt halt diese kurzen, prägnanten Szenen, in denen halt diese Perspektive mal gebrochen wird. Und zwei von meinen Lieblingsbeispielen sind halt eine Szene, wo halt ihr Trainer, Coach, wie auch immer, Mentor, Hamish halt irgendwie auf so einem Plaza sitzt im Capitol und halt so kleinen Kindern dabei zuguckt, wie sie halt die Hunger Games nachspielen. Mhm. Also so reiche, privilegierte Kapitolkinder, die halt mit so kleinen Plastikschwertern halt so tun, als würden sie sich umbringen, während halt über ihnen halt so eine große Wetttafel schwebt, wo halt Leute auf das Überleben der einzelnen Tributes wetten.
Mhm.
Und das halt so eine, das hat halt so eine Pferderennen-Atmosphäre, diese ganz, diese ganze Szene. Ne? Leute sind halt total aufgeregt und ne, so wetten und gegenwetten und keine Ahnung und werden halt irgendwie Gerüchte ausgetauscht, so von wie, oh nee, der ist jetzt schon verletzt und der stirbt bestimmt als nächstes und bla. Diese ganze Szene ist nicht besonders lang. Es geht halt nur darum, dass der Typ da sitzt mit einer Flasche Alkohol, glaube ich, oder zumindest halt sehr deprimiert, während er sich halt diese Festival-Atmosphäre des Capitals anguckt. Ne, und wie die kleinen Kinder das feiern, dass jetzt endlich wieder Hunger Games sind. Und für dich als Zuschauer ist das halt sehr grim.
Mhm. Weil
da halt tatsächlich Kinder sterben. Und auch auf relativ grausame Weise im Film auch sterben. Damit hast du halt sehr viel gemacht. Du hast halt dieses, ne, du hast halt ein bisschen Worldbuilding gemacht. Du hast halt irgendwie erklärt, okay, im Capitol finden die das, ist das für die halt wirklich Fun and Games. Das ist halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen römische Arena-Gefühl. Mhm. Und du hast halt vor allen Dingen dieses Wettsystem etabliert, was halt nachher relativ wichtig ist, weil es halt sehr oft darum geht, du brauchst halt Sponsoren und Leute, die dir halt irgendwie Hilfsmittel in die Arena schicken, weil sie halt auf dich gewettet haben.
Mhm. So.
Und das ist halt relativ lang im Buch, dass das halt irgendwie etabliert wird, weil sie halt mit Peter darüber sprechen muss und sie müssen halt irgendwie so eine Art, ja, so Wege finden, das irgendwie so heimlich irgendwie abzusprechen, wie da so ihre Strategie sein wird, um diese Sponsoren zu gewinnen und bla. Das ist halt alles, das wäre eine völlig langweilige Filmszene gewesen, weil es halt nur Dialog ist.
Mhm.
Und das hat man halt rausgeschnitten und halt innerhalb von dieser 20 Sekunden Szene einfach mal erzählt.
Mhm.
Und die andere Szene, da geht's halt um President Snow, der halt in den Büchern ist der halt immer so eine Präsenz im Hintergrund. Also der taucht schon auch auf, aber ne, es ist halt gerade so im ersten Buch sind halt so diese Hunger Games und das ganze Spektakel und so, was dahinter steht, weil man halt nur in Katniss-Perspektive steckt, ist das halt alles relativ nebulös. Im Film haben sie halt die Entscheidung getroffen, halt ab und zu halt die Leute im Game Room, also die Leute, die halt diese Arena kontrollieren und halt den Game Master und halt auch den Präsidenten ab und zu mal zu zeigen, was halt auch nett ist, weil dann hat man halt so Cause und Effekt. Weil Katniss sieht ja immer nur, dass Dinge plötzlich explodieren.
Mhm.
Wenn das aber gegengeschnitten ist mit den Szenen, wo die Leute halt so, ja, es war jetzt irgendwie den ganzen Tag über ein bisschen langweilig, lass mal irgendwas explodieren, dann hat es halt für den Zuschauer natürlich einen anderen Impact. Ab so was halt das Worldbuilding und das Social Worldbuilding vor allen Dingen für die weiteren Filme dann halt angeht, gibt es halt eine sehr kurze Szene, die ist wirklich sehr kurz, die ist, glaube ich, irgendwie 2 Sätze lang oder so. Wo halt President Snow mit seiner kleinen Enkelin zusammensitzt und ich glaube, sie gucken sogar die Übertragung oder irgendwie ein Interview oder irgendwas mit Hunger Games jedenfalls. Und die Enkelin trägt halt so einen Katniss-Zopf.
Mhm.
Also diese Trademark-Frisur, ne, die halt irgendwie Katniss halt so hat. Und ihm fällt das halt auf. Und er sagt so, ach ja, du hast deine Haare anders. Und sie sagt halt irgendwie sowas wie, ja, alle Mädchen tragen das jetzt so. Wusstest du das noch nicht, Opa? Und er ist halt not amused.
Mhm.
Und ich fand diese Szene großartig, weil es halt so viel an, es macht halt so viel an Worldbuilding. Du siehst halt da schon so viele Dinge einfach nur angedeutet, ne? Wie halt irgendwie diese Überhöhung der Tributes, die nachher in den Arsch beißt. Die ersten Zweifel, die sich so in unserem netten Präsidenten halt irgendwie festsetzen, ob das wirklich so eine gute Idee war, oder ob das so eine gute Idee ist, diese Leute halt irgendwie so, ne, diese Heldenverehrung so laufen zu lassen.
Mhm.
Und vor allen Dingen ganz am Ende geht's halt auch darum, dass, also, das ist jetzt wirklich ein Spoiler, wer das nicht hören will, im Jahre 2020 immer noch von der Buchserie 10 Jahren rausgekommen ist, will sie die nächsten 10 Minuten einfach mal la 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 machen.
Aha.
Ganz am Ende wird halt die Entscheidung zur Disposition gestellt, die Kinder des Capitals ein letztes Hunger Games austragen zu lassen. Und da fällt dann plötzlich nochmal der Satz, ja, und President Snow hat eine Enkelin und die schicken wir dann in die Arena, damit die auch sterben soll. Und das ist halt so ein großer Breaking-Punkt am Ende der Serie, wo sich halt irgendwie die Überlebenden dieses ganzen Krieges halt so in zwei sehr distinkte Lager aufteilen. So die einen, die sagen, ja, das ist total geil und Rache und überhaupt. Mhm. Und die anderen, die halt sagen so, ja, nee, sorry, aber wenn wir das machen, dann sind wir keinen Deut besser. Hallo? Mhm. Wie könnt ihr das tatsächlich überlegen? Und selbst diese Szene ist in den Filmen auch drin und ich finde, es wird halt dadurch, dass sie halt diese Enkelin halt ab und zu mal, ne, so in ganz kurzen Szenen ab und zu mal irgendwo reinschmeißen, wird es halt tatsächlich den Zuschauer, hat das einen größeren Impact gehabt für mich, als ich das im Film gesehen habe, als dass ich das im Buch gelesen habe, weil klar, im Buch denkst du dir auch so, ja, aber habt ihr eigentlich den Arsch offen? Mhm. Ich meine, also ich in meiner pazifistischen Grundüberzeugung habe mir gedacht, habt ihr den Arsch offen? Es gibt genug Leute, die gesagt haben, Rache! Ne, aber es ist halt so ein bisschen abstrakt, weil die wird halt nur gesagt, ja, das sind halt kleine Kinder und ja, das ist halt die Enkelin von President Snow. Aber im Film hast du diese Kinder, also sowohl diese Kinder, die sich da mit den Plastikschwertern irgendwie bekriegen, als auch die Enkelin von President Snow, hast du schon mal gesehen. Mhm. Die hast du schon mal erlebt. Du weißt, dass das Kinder sind, die nichts dafür können, denen man halt diese Hunger Games als Entertainment verkauft hat, und die da nicht hintersteigen. Mhm. Ich höre jetzt mal auf, ansonsten rede ich mich noch irgendwie nämlich stundenlang darüber. Aber anyway, was mir das für Storytelling beigebracht hat, ist zum einen die Limitierungen nochmal aufgezeigt von First Person Point of View, aber halt auch, wie man, auch wenn man eine sehr limitierte Perspektive haben möchte, und das kann man ja durchaus auch in Büchern machen. Ich bin kein Fan von mehrfachen Ich-Erzählern. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Ich bin kein Freund von multiplen Ich-Erzählern, aber man kann ja auch einen sehr begrenzten und sehr nahen Third-Person-Narrator haben. Ne, es gibt, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, das war in der Kurzgeschichtenfolge, du kannst halt sehr nah an deiner Figur dran sein und trotzdem ist es eine eher ging und sie lachte und keine Ahnung Erzählung. Aber selbst in so einer sehr nah an einer Figur dranbleibenden Erzählung ist es halt möglich, mit sehr kurzen, sehr prägnanten Szenen aus der Perspektive von anderen Leuten das für den Leser halt zu bereichern. Ja. Und das war für mich halt definitiv auch nochmal so ein Punkt, wo ich halt dachte, ja, also selbst wenn ich tatsächlich irgendwann, ich meine, vielleicht probiere ich es irgendwann nochmal mit dem Ich-Erzähler, das möchte ich nicht ausschließen, aber für mich war das halt so, selbst in den Geschichten, die ich so konzipiere, die halt sehr nah an Figuren dranbleiben, ist es für mich immer so eine Option, ne, so kurze, prägnante Szenen einfach zu machen, weil man so viel Worldbuilding und so viel Social Worldbuilding einfach daran zeigen kann und es nicht erzählen muss. Mhm. Ja.
Ja. Nächster? Ja. Ich habe Hunger Games nicht gesehen, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe da jetzt auch nicht wirklich noch irgendwas zu. Du hast es sehr umfassend.
Ich bin Fangirl, von daher ist das schon in Ordnung.
Okay, ja, der letzte Film, mein letzter Lieblingsfilm, auch eine Adaption, wobei bei Annihilation habe ich tatsächlich alle drei Bücher von bla bla, wie heißt er, Vandermeer mit Nachnamen, habe ich tatsächlich gelesen, obwohl sie nicht so mein Ding waren. Und Annihilation ist jetzt im Grunde eine Adaption vom ersten Teil, weil die Drehbuchautoren haben auch bewusst darauf verzichtet, sich den zweiten und dritten Teil anzusehen, zu lesen, während sie am Drehbuch gearbeitet haben.
War der dritte Teil nicht sogar noch irgendwie gar nicht wirklich fertig?
Ja, ja. Das, oder der zweite Teil auch, ich weiß es gar nicht. Aber das jedenfalls.
Im Hinterkopf, dass halt das Drehbuch und halt irgendwie entweder der dritte oder sogar der zweite und dritte Teil irgendwie parallel entstanden sind irgendwie.
Ja, irgendwie so. Aber jedenfalls dass die Bücher sind sowas von völlig anders als dieser Film und haben ein so völlig anderes erzählerisches Ziel, was sein muss, weil das erzählerische Ziel vom Film Annihilation habe ich verstanden, worauf die Bücher hinaus wollen. Keine Ahnung, ist mir immer noch ein Rätsel. Auch wenn, also es sind schon ein paar nette Szenen drin, so ein paar nette Sachen, vielleicht lese ich die auch nochmal unter Umständen, aber der Film hat halt die Grundidee genommen und etwas völlig, völlig anderes daraus gestrickt. Etwas viel, viel eindringlicheres. Und dieser Film ist eine der wenigen Geschichten, in denen eine durchgehende Metapher tatsächlich für mich funktioniert hat. Weil es gibt viele Filme, die Metaphern für was anderes sein wollen. So, Zootopia ist eine Rassismus-Metapher. Dann Avatar ist eine Pocahontas-Metapher im Grunde. Und meistens funktioniert das halt nicht, weil das irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist, weil Metaphern brechen immer irgendwann zusammen. Es gibt immer einen Punkt, an dem die Metapher mit dem, was die Metapher zeigen soll, nicht mehr hundertprozentig parallel läuft. Und wenn man aber so eine ganze gesamte Geschichte als Metapher erzählen will, dann müssen Metapher und das, was man erzählen will, wirklich extrem parallel laufen, damit es funktioniert und sich nicht irgendwie unrealistisch und gewollt und irgendwie gezwungen anfühlt. Und Annihilation hat deshalb für mich, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, seit ich das letzte Mal drüber geredet habe, über diesen Film, hat als Metapher für mich deshalb funktioniert, weil das grundlegende Problem in dem Film und das grundlegende Problem, das die Metapher darstellt, sind absolut identisch. Nämlich, dass man sich verändert, ob man das will oder nicht. Und wie man mit Veränderungen umgeht, also ne, es passiert eine Katastrophe und die verändert dich. Du kannst nichts daran machen, dass diese Katastrophe dich verändert, weil sie ist passiert und du musst irgendwie damit umgehen und es ist nicht dein normaler Alltag. Und deshalb musst du anders werden. Und in diesem Kampf mit dem Verändertwerden und dem Umgehen mit dem Verändertwerden gibt es halt verschiedene Arten und Weisen, darauf zu reagieren, die halt auch wieder metaphorisch dargestellt werden. Und aber dadurch, dass das halt so quasi einzelne Aspekte des Hauptproblems sind, sind das nochmal so in sich selbst nochmal abgeschlossene Metaphern, die natürlich von der Hauptmetapher, dass die Leute, die ihre Gene verändern sich, ihre Zellen verändern sich, da ist dieser außerirdische Einfluss, man weiß nicht, was es ist und es ist beängstigend und so, das wird aufgegriffen und halt dadurch, dass es auch so ein bisschen vage ist, kann es halt wunderschön geformt werden zu jeweils einer eigenen Metapher für den einzelnen Charakter und seinen Umgang mit der Katastrophe. Und das ist, es ist einfach so, so schön, wie das da funktioniert. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich die mache, weil es da einfach mal funktioniert. Aber halt auch, weil das ein Thema ist, das mir persönlich sehr nahe ist, so die Katastrophe und damit umgehen und Depressionen und Überleben und wer bin ich und wer möchte ich sein und all diese Sachen, das ist mir sehr nah, aber Annihilation hat halt für meinen, also ich finde sämtliche Metaphern darin, finde ich wunderbar gelungen. Du warst mit einer nicht so ganz zufrieden, aber für mich haben die alle funktioniert.
Ne, es ist ja auch, also sagen wir mal, es hat für mich halt, die eine hat mich halt nicht abgeholt. Also da habe ich halt die Stringenz nicht hintererkannt oder den Sinn nicht. Aber das, ne, wie gesagt, das kann durchaus an mir liegen oder auch an den persönlichen Erfahrungen, mit denen man ja immer so ein bisschen in so eine Situation halt reingeht, ne, weil man ja aus seinem eigenen Kopf auch irgendwie nicht rauskommt und manche Sachen holen dich halt ab und manche auch nicht. Und, ja, aber ich kann bisher allem zustimmen, was du sagst.
Genau, und was Annihilation ist auch dahingehend noch eine Metapher, das habe ich erst, ist mir erst kürzlich bewusst geworden, als ich ein YouTube-Video dazu gesehen habe, warum es schwierig ist, Cosmic Horror zu adaptieren. Also kosmischen Horror wie Lovecraft den so entwickelt hat, dass man ist sehr klein und bedeutungslos und weiß nichts und das, was man nicht weiß, kann einen umbringen. Vor allem dann, wenn man es erfährt und nicht damit klarkommt und so. Und Annihilation ist tatsächlich, ja, ist kosmischer Horror, aber halt ohne Tentakeln und ohne irgendwelches düstere Grauen. Das Grauen in Annihilation ist alles sehr farbenfroh und schillernd und bunt.
Ja, das war mir teilweise schon ein bisschen zu bunt, aber das ist halt auch eine personal preference. Ne? Es liegt nicht am Film, es liegt an mir.
Ja, es gibt dem Ganzen auch so was Traumartiges. Und das fand ich auch sehr schön, weil so ein Gefühl der Irrealität ist ja auch vor allem, wenn so eine unerwartete plötzliche Katastrophe passiert, das fühlt sich erstmal nicht real an. Das muss man erstmal irgendwie überhaupt in sein Bild der Welt integrieren. Und so viele Ebenen, auf denen dieser Film wunderbar funktioniert. Aber dieser kosmische Horror ist halt da auch drin und ist dargestellt auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Und ich finde es auch sehr schön, dass sich der Film, ja, der ist halt auch, nimmt sich Zeit, er selber zu sein. Weil manche Leute oder sehr viele Leute, die den gesehen haben, dachten halt, okay, das ist jetzt ein Film über die Alien Invasion und da kommen jetzt die Außerirdischen und die muss man bekämpfen und haben sie gewonnen oder haben sie nicht gewonnen und sowas. Also an denen ist die Metapher vollkommen vorbeigegangen. Und der Film zeigt einem aber oder hat mir zumindest gesagt, dass das definitiv nicht die Geschichte sein kann oder die Story sein kann, die da erzählt wird, weil das Ende völlig falsch dafür gepaced ist. Es nimmt sich am Ende, nimmt sich dieser Film bestimmt 2, 3, 4 Minuten, ich weiß gar nicht wie lang, aber nimmt sich auf jeden Fall sehr viel Zeit, um zu zeigen, wie der Hauptcharakter, gespielt von Natalie Portman, sich mit ihrem anderen Ich, mit dem anderen Selbst, das sich irgendwie aus ihrer Reaktion auf die Katastrophe entwickeln will und dies, es ist eine komplexe Metapher, aber jedenfalls, wie sie ihrem Klon gegenübersteht und mit dem interagiert und irgendwie erstmal rausfindet, was will dieser Klon eigentlich von mir und was will ich von dem, wie kann ich mich dagegen wehren, wie kann ich den zerstören. Und in jedem anderen Film wäre das irgendwie, du hast einen Zusammenstoß, okay, dann wird sie ohnmächtig und dann kommt sie wieder zu sich und dann macht sie das Alien platt. Das wäre so das Übliche. Aber sie kämpft, sie wird ohnmächtig, sie kommt wieder zu sich und dann geht der Kampf nochmal weiter. Und dauert und es dauert und es dauert. Und da hat sich der Film halt einfach gesagt, so ja, das ist jetzt die Auseinandersetzung, die Metapher geht hier weiter. Und das dauert halt einfach, sich damit auseinanderzusetzen und Klarheit zu kriegen. Und diese Zeit geben wir jetzt diesem Charakter. Und wenn Leute eine Alien-Invasion-Story erwartet haben mit Action und die finden das dann jetzt zu lang, ja, ist halt keine Alien-Invasion-Story. Müsst ihr halt wieder gehen. Halt auch dieses, ja, dazu stehen, was man ist, einfach nur das sein wollen, was man ist und das erzählen wollen, was man erzählen will, unabhängig davon, was für Erwartungen andere Leute haben könnten. Ja, und Annihilation hat mir das gezeigt, dass es gibt Metaphern, die können funktionieren. Weil ich immer sehr skeptisch war Metaphern gegenüber. Aber es kann funktionieren. Und wenn es funktioniert, ist es großartig. Und mein Lieblingsfilm, den ich schon dreimal geguckt habe und den ich auch noch öfter gucken werde.
Ja. Kann das sein?
Ja. So oft habe ich sonst nur Supernatural geguckt.
Naja, gut, immerhin.
Ja, genau.
Es ist ja auch da, ne? Manche Leute finden halt irgendwas erst dann ihr Lieblingsding, wenn sie es halt irgendwie 10+ Mal wahrgenommen haben. Manche, wie gesagt, manche Filme muss man auch nur einmal oder zweimal gucken.
Ich habe ihn einmal geguckt und dann fand ich ihn so geil, dass ich ihn nochmal mit Hase gucken musste und dann musste ich ihn nochmal mit Jule gucken. Und eigentlich wollte ich ihn auch mal mit dir gucken, aber ich habe dir dann nur gesagt, dass du den alleine gucken sollst. Und dann, so war das. Ich hätte den auch noch mal mit dir zusammen geguckt.
Ja, also, ne, wie gesagt. Ich kann ja, wie gesagt, ansonsten zu dem jetzt nicht viel beitragen, was du schon gesagt hast, außer ja. Ja, also wie gesagt, mich haben halt, also so ein, zwei Elemente in dem Film haben mich halt nicht so abgeholt. Mhm. Habe ich einen Blogpost geschrieben, wenn man sich den angucken will. Kann man das tun? Muss man jetzt nicht, aber wie gesagt, prinzipiell ja, fand ich es halt auch sehr lustig. Ich gebe das zu, ich habe mich auch ein bisschen amüsiert über die sehr vielen Ending-Explained-Videos, die es plötzlich zu Annihilation gab und denen halt mindestens die Hälfte irgendwie sich damit beschäftigt haben, wie denn jetzt diese Alien-Invasion weitergeht. Wo ich mir dachte, aber darum geht eigentlich. Also, man hat so ein bisschen so einen Realitätsverlust irgendwann, weil ich mir halt dachte, habe ich den Film nicht verstanden? Oder habt ihr den Film nicht verstanden? Mhm. Und vielleicht ist das nicht der Punkt. Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein Punkt in der Realität, wo es tatsächlich einfach so ist, dass wer das als elaborierte Metapher auf Alien Invasion sehen möchte und das für ihn funktioniert, kann das wahrscheinlich machen. Mhm. Also ich bin persönlich zwar immer noch nicht davon überzeugt, dass das ist, was der Film erzählen wollte, aber wenn das für dich funktioniert, ist ja, ne?
Ja, darauf kommt es an.
Solange man sich halt nicht darüber beschwert, dass irgendwas nicht funktioniert, wo man sich denkt, ja, aber das sollte es ja auch gar nicht sein, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, aber gut, anyway.
Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Leute, die viele, viele Horror- und Actionfilme gucken, dass die irgendwie skeptisch werden am Ende, wenn da das Pacing so überhaupt nicht zu dem passt, was jetzt eigentlich erwartet würde. Weil das war ich, ne, ich habe zwar so gedacht, so, oh, ja, ich dachte, ich hätte die Metapher verstanden, aber war mir halt nicht sicher, ob ich da nur was reinlese. Aber das klingt so irgendwie so elitär und hochnäsig, aber das Pacing hat es mir dann deutlich gemacht, dass es was anderes, dass es anders sein muss. Und das überrascht mich, dass, weil ich habe auch einige dazu geguckt, aber niemand ist darauf eingegangen, warum das Pacing am Ende dann auf einmal so langsam ist. Es hat sich auch niemand drüber beschwert. Mhm. Aber ja, es wurde halt auch nicht drauf eingegangen. Und das fand ich. Aber vielleicht muss man einfach Schriftsteller sein, um auf sowas zu achten.
Ja, entweder, oder ne, wie gesagt, also ich bin halt da immer so ein bisschen so, ne, ein Kunstwerk ist halt, wenn es in die Welt hinaus entlassen ist, ist halt der Interpretation der Konsumierenden unterworfen. Mhm. Da, ja, also, ne, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe die richtige Interpretation und ihr seid alle doof, weil das geht mir halt überhaupt nicht zu und das wäre halt auch irgendwie sehr arschig. Daher, ja, wenn man darin eine elaborierte Metapher auf Alien Invasion finden kann.
Ne, es ist ja dann keine Metapher, sondern dann ist es ja straight erzählt. Dann ist es ja direkt erzählt, weil da sind ja Aliens.
Ja, aber ne, es ging ja mehr so ein bisschen darum, wie man jetzt halt so das, ne, also zumindest in dem einen Video, was ich gesehen habe, was ich noch relativ cool fand. Auch wenn ich halt dachte, okay, ich sehe das trotzdem anders, aber gut. Da ging es ja darum, dass halt ne, quasi so, dass die Alien Nature in einem selber quasi und ja, durch die Aliens werden wir jetzt eine bessere Version unserer selbst und bla. Also es ist halt so ein bisschen, ne, es ist so ein bisschen in die Richtung geschrappt, die ich halt aber war halt noch sehr auf diesem Alien-Invasion-Ding und sie sind halt irgendwie auf die Erde gekommen, um uns zu helfen, bessere Menschen zu werden und bla.
Deshalb bringen sie auch den größten Teil der Leute, die da reingehen, um. Das ist
okay. Ja, die waren halt nicht die richtigen Leute.
Die hatten noch nicht genug Buddha-Natur.
Ja, so ungefähr. Ich kann das jetzt auch nicht mehr alles minutiös wiederholen, aber ne, da habe ich halt gedacht, so, ich finde es halt manchmal trotzdem nett, dass auch wenn ich halt denke, okay, ich habe das komplett anders verstanden, also was heißt komplett, aber ich habe es zu 80% anders verstanden und ich glaube, meine Theorie macht zumindest in meinem Kopf mehr Sinn. Finde ich es halt trotzdem schön, wenn andere Leute da andere Dinge draus mitgenommen haben. Solange es halt, ne, whatever floats your boat, solange das halt funktioniert, warum nicht?
Ja.
Ja. Ist vielleicht ja auch so ein bisschen was, dass man tatsächlich irgendwie so mitnehmen kann, ne? So die Interpretationshoheit abzugeben, sobald man irgendwas in die Welt entlassen hat, ist halt auch was, mit dem man sich als Kreativschaffender leider aus einer, also was heißt leider, aber man muss damit einfach leben.
Ja, ach so, und ich gebe mal auch noch einen Link zu Lindsay Ellis Diskussion von, wie hieß der Film? Bright? Oder so?
Ja.
Genau, ja, wo sie irgendwie auch so eine Rassismus-Metapher, die aber völlig, völlig auf die Schnauze gefallen ist.
Ist auch ein gutes Video zu verlinken, weil es halt auch sehr viel mit der nächsten Folge zu tun hat.
Aha.
Ne? Also, weil das Video heißt halt How to Fail at Worldbuilding und so. Was ich jetzt als Foreshadowing einfach mal stehen lasse. Möchtest du doch ein Abschlusswort formulieren?
Ein Abschlusswort. Wir haben jetzt erstaunlich lange nochmal über Filme geredet, über die wir schon mal geredet haben. Das fand ich jetzt so ein bisschen erstaunlich. Ja, aber anders. Genau, ja. Ne, was gibt's hier Neues zu sagen? Schaut euch andere Medien an und versucht, was draus mitzunehmen. Ob es jetzt irgendwie positiv, wir haben jetzt über die Positivbeispiele gesprochen, aber man kann aus Filmen ja auch sehen, was sie falsch gemacht haben und dann versuchen, das anders zu machen und so. Und ja, Filme, sehr lehrreich. Punkt.
Ja. Alles klar. Gut. Dann war das jetzt ein Foreshadowing von nicht so besonders langer Dauer, weil dann.
Ach so.
Was wir in der nächsten Folge machen.
Ach so, du wolltest, dass ich noch was foreshadowe. Das tut mir leid. Das hat dann jetzt nicht funktioniert.
Das mache ich. Guckt euch das Bright-Video mal an, wenn es in den Shownotes ist, weil wir werden in der nächsten Folge über Worldbuilding sprechen. Was das ist, also so ein bisschen Worldbuilding für Anfänger, wir haben mit so einem Fragezeichen, wir haben jetzt keine Erste-Hilfe-Kasten-Folge draus gemacht, weil wir halt irgendwie dafür, glaube ich, zu ausufernd unsere Themenliste schon ist, dass in der Erste-Hilfe-Kasten-Folge werden wir uns dann vielleicht nochmal so Einzelaspekte, so Magiesysteme oder Sozial-Worldbuilding oder irgendwie sowas rausnehmen. Aber du hast mir den Fluch zurückgegeben.
Ah, nächstes Mal.
Nächste Folge machen wir erstmal den Rundumschlag. Hard World Building, Soft World Building, Magiesysteme, verschiedene Magielevel, Kulturen, Sprachen, was auch immer. Was man brauchen könnte, wir werden mal kurz darüber sprechen. Oder auch länger, wie ich uns kenne, länger. Ah. Und das wird auf jeden Fall sehr... sehr interessant, da bin ich schon sehr gespannt.
Ja, ich auch.
In diesem Sinne.
Bis
zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.